Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Europäische Union ringt um ihr Klimaziel. Bis 2030 könnten 55% weniger CO2 ausgestoßen werden als 1990. Auf diese Zielmarke könnte es hinauslaufen. Heute hat Großbritannien vorgelegt, das ja nicht mehr zur EU gehört, mit deutlich höheren Ambitionen. Wir berichten gleich darüber im Gespräch mit unserer Korrespondentin Christine Heuer. Anschließend geht es um Pläne für den Abbau von Lithium in Deutschland. In Russland geht es vor Gericht um die Schäden nach der Ölkatastrophe in Norilsk. Der Deutsche Bauernverband äußert sich zum Insektenschutz, auch das ein Thema heute. Und der Verbrauchertipp beschäftigt sich mit Zollfragen bei Paketen aus dem Ausland. Erstens Brexit, zweitens Brexit und drittens Brexit. Bei uns dominiert ein Thema die Aufmerksamkeit, wenn es um Großbritannien geht, von der Corona-Krise einmal abgesehen. Jetzt hat die britische Regierung mit einem neuen Ziel im Klimaschutz für Aufsehen gesorgt. Großbritannien richtet im nächsten Jahr den UN-Klimagipfel aus und will als Gastgeber mit guten Noten punkten. Christine Heuer in London. 68% weniger CO2 will Großbritannien bis 2030 ausstoßen. Wie soll das gehen?
Ja, Großbritannien ist schon jetzt ziemlich gut im Klimaschutz und es will alle Instrumente dafür jetzt weiter ausbauen. Anfang November hat Boris Johnson hier eine grüne Revolution ausgerufen. Das ist ein 10-Punkte-Plan, der jetzt eben Schritt für Schritt mit konkreten Maßnahmen gefüllt wird. Und die wichtigsten dieser Maßnahmen sind, fangen wir mal mit dem Autoverkehr an, Diesel und Benziner dürfen ab 2030 nicht mehr verkauft werden. Ebenfalls bis 2030 will Großbritannien seine Offshore-Kapazitäten in der Windkraft vervierfachen. Die Briten verpulvern sehr viel Energie in ihren privaten Häusern und Wohnungen. Die sind sehr schlecht gedämmt. Die Heizungen sind oft überaltert. Auch da will die Regierung ran. Energieeffizienz wird also ein wichtiges Thema werden müssen. Und zum Plan gehört aber auch, dass man hier weiter auf Atomkraft setzt.
Großbritannien ist ja deutlich ehrgeiziger als etwa Deutschland. Wo sind die Briten denn heute schon weiter?
Ja, Großbritannien ist wirklich ein Vorreiter im Klimaschutz. Man sieht das sehr gut am Verkehrssektor. Da war ursprünglich vorgesehen, dass es ab 2040 keine neuen Benziner und Diesel mehr geben darf. Dann hat man gesagt, nein, 2040 ist zu spät. Wir machen das schon 2035. Und jetzt ist es eben sogar 2030. Und die Autoindustrie auf der Insel, die zieht da mit. Die Unternehmen begrüßen sogar die technischen Innovationen, die der Klimaschutz ihnen abverlangt. Sie fühlen sich aber von ganz anderen Problemen erdrückt, von Covid und dem Brexit. Großbritannien ist auch viel weiter als Deutschland und Europa in der Kohleverstromung. Seit April läuft hier zum Beispiel kein einziges Kohlekraftwerk mehr. Das liegt natürlich jetzt an der Pandemie und es ist auch nur vorübergehend. Aber es wird eben unter normalen Umständen auch schon kaum mehr Kohle verstromt. 2008 lag der Anteil noch bei einem Drittel des Verbrauchs und inzwischen ist er wirklich marginal, der ist einstellig.
Sind denn die Pläne realistisch aus Ihrer Sicht?
Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie sich das Land nach Corona und dem Brexit, dem endgültigen Brexit, entwickelt. Was Boris Johnson plant, ist gut für den Klimaschutz, aber es kostet natürlich auch sehr viel Geld. Die Regierung buttert da ordentlich rein. Es liegt nicht daran, dass sie nicht bereit wäre, sich den Klimaschutz etwas kosten zu lassen, aber das Geld ist knapp geworden. Viele Milliarden Pfund flossen und fließen gerade in die Wirtschaft, damit möglichst viele Unternehmen und Arbeitgeber die Pandemie halbwegs überleben können. Und der Finanzminister, der hat gerade erst zugeben müssen, dass Großbritannien in der schwersten Rezession seit sage und schreibe 300 Jahren steckt. Wenn da jetzt auch noch ein No-Deal-Brexit mit Zöllen, dem Ende von Lieferketten, Handelseinbrüchen dazukommt, dann ist die Wirtschaft hier wirklich, wirklich sehr am Anschlag und mit ihr natürlich auch die Verbraucher, die Bürger. Und dann wird es auch politisch eng, noch mehr für den Klimaschutz zu tun, weil der natürlich Geld kostet.
Gibt es denn schon Reaktionen? Inwieweit ist das Ziel umstritten in Großbritannien?
Das Ziel an sich ist überhaupt nicht umstritten. So gut wie alle tragen mit die Entscheidung, möglichst viel für den Klimaschutz zu tun. Da sind die Briten tatsächlich weit vorne. Auch die Autoindustrie, wie gesagt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass von der kein Widerspruch kommt. Aber kritisch wird natürlich schon hinterfragt, wie realistisch Boris Johnsons Pläne wirklich sind, wie sie finanziert werden können. Und da gibt es ganz große Fragezeichen. Und das hängt eben mit der Gesamtentwicklung des Landes in diesen beiden Krisen, Corona und Brexit, ab, wie das im nächsten Jahr weitergehen kann.
Christine Heuer war das aus London. Herzlichen Dank. Und an dieser Stelle noch eine Meldung. In der Europäischen Union gibt es Widerstand gegen eine drastische Verschärfung des Klimaziels für 2030. Noch unterstützten nicht alle 27 Staaten den Vorschlag der EU-Kommission, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 55% unter den Wert von 1990 zu senken, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel. Die Entscheidung über das neue Klimaziel soll bei einem EU-Gipfel Ende nächster Woche fallen. Zu unserem nächsten Thema. Lithium ist ein Leichtmetall, das für Batterien gebraucht wird. Für eine einzige Autobatterie werden bis zu 40 Kilogramm Lithium verbaut. Doch der Abbau sorgt immer wieder für Diskussion, Umweltzerstörung und schlimme Arbeitsbedingungen für die Menschen, die es gewinnen. Rund 70% der weltweiten Vorräte werden in Lateinamerika vermutet, vor allem im Dreiländereck in Bolivien, Chile und Argentinien. Doch auch in Deutschland ließe sich Lithium gewinnen und zwei Pioniere wetteifern darum, es anbieten zu können. Ein Beitrag von Susanne Götze.
Was ich in der Regel draußen den Besuchern immer noch sage, jeder, der so groß ist wie ich, geht die Hälfte der Strecke in etwa gebückt. Ja, ja, also aufpassen, was oben an der Decke passiert.
Im Bergwerk Zinnwald im Osterzgebirge war es seit 75 Jahren recht still. In das heutige Besucherbergwerk nahe der deutsch-tschechischen Grenze kommen nur noch Touristen und Schulklassen. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges holten Minenkumpel und Zwangsarbeiter das begehrte Wolfram für die Waffenherstellung aus dem Berg. Vor ein paar Jahren entdeckte der Chemiker Achim Müller ein Metall, das sich friedlich nutzen lässt und derzeit sehr gefragt ist. In den alten Stollen liegen große Mengen des Leichtmetalls Lithium. Der Rohstoff ist wichtig für die Produktion von Batterien für Elektroautos. In 70 Metern Tiefe zeigt Achim Müller auf eine Lithiumader.
Was Sie hier sehen, im Prinzip sind natürlich Bohrlöcher. Diese Bohrlöcher sind quasi pneumatisch eingebracht worden. Es wurde gebohrt und dann wurde es pneumatisch aufgedrückt. Und dann wurde das quasi das Gestein abgespalten von fünf Fürsten und aufgeladen. Damit haben wir die ersten 20 Tonnen im Jahre 2011 gewonnen.
Achim Müller ist eine Art deutscher Lithiumpionier. Der Chemiker war schon bei den Anfängen der Energiewende dabei und ist Mitbegründer der Solar World AG. Nach fast 10 Jahren Anlaufzeit will seine Firma Deutsche Lithium nächstes Jahr mit den Bauarbeiten beginnen. Dafür sollen Stollen gegraben und eine Aufarbeitungsanlage gebaut werden. Allein für die Erkundung sind bereits 6 Millionen Euro investiert worden.
Wenn wir die Lagerstätte hier in Zinnwald nutzen, dann werden wir sie nach europäischen Umwelt- und Sozialstandards nutzen. Das heißt, wir stellen faires Lithium, aber nachher nach europäischen Standards. Natürlich ist das etwas teurer, als wenn man Lithiumcarbonat nach den heutigen Rahmenbedingungen in Lateinamerika herstellt, zum Beispiel in Argentinien.
Aber durch die hohe Nachfrage nach dem Rohstoff seien auch höhere Preise für Lithium zu erzielen, sodass die Produktion sich lohne. Je nach Modell sind immerhin bis zu 40 Kilogramm Lithium pro Autobatterie erforderlich. Die größte Konkurrenz von Müllers Firma ist ein Verfahren von Forschern des Karlsruher Instituts für Technologie in Baden-Württemberg. Am dortigen Oberrheingraben gibt es seit ein paar Jahren viele Bohrungen nach Erdwärme, sogenannte Geothermie. Im Untergrund fließt dort heißes Wasser. Der Geologe Jens Grimmer will sich das zunutze machen. Er hat entdeckt, dass das Geothermiewasser eine hohe Lithiumkonzentration hat.
Wir wissen aus den Geothermiekraftwerken hier im Oberrheingraben, dass die Lithiumkonzentrationen sehr hoch sind, so 150 bis 200 Milligramm pro Liter, und dass wir sehr hohe Fließraten hier produzieren können. Und das gibt uns Potenziale in der Größenordnung von 300 bis 400 Tonnen pro Jahr an Lithium.
Jens Grimmer will die bestehenden Geothermiekraftwerke nutzen, die das Wasser für die Gewinnung von Energie ohnehin vom Erdinneren an die Oberfläche holen. Seine Anlage würde aus dem Wasser das Lithium herausfiltern. Sein Verfahren hat er mittlerweile zum Patent angemeldet. Bisher hat er seine Idee allerdings nur im Labor getestet.
Generell ist die CO2-Bilanz, wenn Sie es hier aus den Geothermieanlagen produzieren, auch relativ günstig, weil wir müssen auch im Vergleich jetzt zum Festgesteinsabbau, der ja stofflich energetisch sehr intensiv ist, brauchen wir das nicht, weil das Lithium im Prinzip schon in gelöster Form vorliegt. Das heißt, wir müssen nur versuchen, das abzutrennen.
In dem Wasser sind neben Kochsalz und Lithium auch noch andere Elemente gelöst. Eine Schwierigkeit sei, das Lithium sauber herauszulösen und den Rest des Wassers möglichst unverändert wieder in den Boden zu pumpen. Jens Grimmer hält seine Methode für effizienter und auch nachhaltiger als den Bergbau im Erzgebirge oder auch die Förderung in Südamerika. Der Wissenschaftler kann mit einem Geothermiekraftwerk künftig rund 1500 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr herstellen, wenn sich das Verfahren bewährt. Achim Müller kommt im Erzgebirge auf mehr als über 21.000 Tonnen. Während Grimmers Methode kaum Energie braucht, ist der Abbau im Erzgebirge das weitaus aufwendigere Förderverfahren. Dafür funktioniert es ziemlich sicher. Die Gewinnung des Lithium über Geothermie muss hingegen erst mit einer Pilotanlage getestet werden. Damit beginnt im nächsten Jahr ein Wettrennen zwischen den zwei ersten deutschen Lithiumproduzenten.
Über mögliche Lithiumgewinnung in Deutschland war das Susanne Götze. Norilsk liegt in Sibirien und gilt mit 175.000 Einwohnern als nördlichste Großstadt der Erde und als eine besonders schmutzige. In Norilsk wird Nickel gefördert. Im Mai kam es dort zu einer großen Umweltkatastrophe. Rund 20.000 Tonnen Diesel traten aus einem Kraftwerk aus und gelangten in die Umwelt. Jetzt verlangt die russische Umweltaufsicht vom Nickelkonzern umgerechnet 1,8 Milliarden Euro, um die Schäden zu beseitigen. Die Aufsichtsbehörde zieht dafür vor Gericht gegen ein mächtiges Unternehmen, Christina Nagel berichtet.
Dass Greenpeace und die staatliche russische Umweltaufsicht Rosprirodnadzor einer Meinung sind, kommt eher selten vor. Im Fall der verheerenden Ölkatastrophe von Norilsk aber ist man sich einig. Und zwar darüber, dass sich der Schaden, der der Natur entstanden ist, gut und gern auf 1,6 Milliarden Euro beziffern lässt. Natürlich, erklärte Behördenleiterin Svetlana Radionova Mitte Oktober vor Gericht, sei eine solche Schadensforderung an ein Unternehmen einmalig. Aber für Sie und für mich sind die Schäden, die in der Umwelt entstanden sind, auch einmalig. Ich gucke nicht auf das Geld, sondern auf die Menge, die tausenden Liter an Ölprodukten, die in die Arktis gelangt sind. Mehr als 20.000 Tonnen Diesel waren im Mai aus einem Leck in einem Tank ausgelaufen, als der samt seiner Halterung im auftauenden Boden absackte. Sie gelangten in Gewässer, die weiterführen in das große Schutzgebiet der Arktis. Nornickel-Chef Wladimir Putanin hatte kurz nach dem Unfall in einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten versprochen, alles zu bezahlen, was nötig sei, um die Folgen der Umweltkatastrophe zu beseitigen. Und das, erklärte der Anwalt des Konzerns Juli Tau in der ersten Sitzung des Gerichts, habe man auch getan. Das Unternehmen hat absolut titanische Anstrengungen unternommen. Die selbstlose Arbeit von mehr als 700 Menschen, der Einsatz von vielen hundert technischen Einheiten hat dazu geführt, dass alle negativen Folgen lokalisiert und beseitigt wurden. Der Konzern hält die Forderungen der Aufsichtsbehörde für viel zu hoch. Die Langzeitfolgen würden überbewertet. Der Konzern fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt, wohl auch, weil das Unternehmen und seine Führung ungewohnt offen von politischer Seite angegangen wird. Der Gouverneur des Krasnojarska-Gebiets, Alexander Ust, warf dem Konzern vor, sich auf Kosten der Allgemeinheit zu bereichern. Eine Analyse des Unternehmens in den vergangenen Jahren zeigt, dass die Managementstrategie in erster Linie darauf abzielte, Dividende zulasten der Erneuerung der Produktion zu erzielen, ohne dabei andere grundlegend wichtige Aufgaben zu lösen. Der Vorwurf, es sei viel zu lange, viel zu wenig in die Modernisierung der Produktionsstätten investiert worden, um geltenden Sicherheits- und Umweltstandards gerecht zu werden. Auch mit der Unterstützung für den Standort an sich sei es nicht weit her, kritisiert die Vorsitzende des russischen Oberhauses Valentina Matwijenko. Von einem sozial verantwortlichen Unternehmen könne keine Rede sein. Es herrscht reiner Zynismus und absolute Gleichgültigkeit gegenüber dem Land vor, in dem sie leben, in dem sie viel Geld verdienen und in dem die Menschen unter unwirtlichen Bedingungen leben, die für sie Milliarden verdienen. Das werde man so nicht weiter zulassen, sagte sie auch mit Blick auf Nornickel-Chef Potanin, der zu den reichsten Männern Russlands gehört. Er werde deshalb schon nicht gleich von der Forbes-Liste fliegen, so Matwijenko ungewohnt scharf. Selbst wenn die Rekordstrafe fällig werden sollte, davon sind auch russische Analysten überzeugt, werde das den Konzern nicht in die Bredouille bringen. Es gebe ausreichend Reserven.
Hohe Schadensersatzforderungen an Nornickel, Christina Nagel berichtete. Wir erleben ein dramatisches Insektensterben. Die Studie aus Krefeld mit einem Rückgang der Zahlen um ungefähr 3/4 innerhalb von 3 Jahrzehnten ist in der Tendenz mittlerweile von anderen Untersuchungen bestätigt worden. Als einer der Verursacher wurde die Landwirtschaft identifiziert. Pflanzenschutzmittel sind hier natürlich vor allem Insektizide stehen in der Kritik. Die Bauern ihrerseits wehren sich gegen die Vorwürfe und heute ist der Deutsche Bauernverband an die Öffentlichkeit gegangen mit seinen Vorstellungen zum Insektenschutz. Manfred Götzke in Berlin. Wie stellen sich denn die Landwirte den Schutz von Insekten vor?
Ganz anders als die Bundesregierung jedenfalls. Der Bauernverband sagt, dass das Aktionsprogramm Insektenschutz, das die Bundesumweltministerin im August vorgelegt hat und wofür sie ja auch viel gelobt wurde von Umweltverbänden, das sei der völlig falsche Ansatz, weil er auf Ordnungsrecht setzt, auf Verbote statt auf Kooperation. Und stattdessen setzt der Bauernverbandsgeneralsekretär Bernhard Krüsken auf Folgendes.
Wir wollen Insektenschutz umsetzen mit den Landwirten. Wir wollen produktionsintegrierte Maßnahmen auf den Weg bringen. Dazu gehört eben auch so etwas wie eine Biotopvernetzung in der Agrarlandschaft. Dann muss man natürlich auch außerhalb der landwirtschaftlichen Flächen gucken, dass die Habitate für bedrohte Insektenarten entstehen. Also wir wünschen uns anstelle eines solchen Ordnungsrechtspakets ein Bundesprogramm.
Also auch Länderinitiativen zum Insektenschutz, wie es sie in Niedersachsen gibt, die seien sinnvoll. Da hat die Politik gemeinsam mit den Landwirten ein Konzept zum Insektenschutz auf den Weg gebracht. Also hier wird vom Bauernverband das Anliegen der Politik, der Bundesregierung und vor allem der Kern, das Insektenschutz, ganz grundsätzlich in Frage gestellt und ziemlich hart angegangen.
Wie steht es denn um die Bereitschaft, auf kritische Pflanzenschutzmittel zu verzichten von Seiten der Landwirtschaft? Das wird ja immer wieder gefordert.
Ja, sagen wir mal so, die hält sich sehr, sehr in Grenzen. Also im Grunde zielt hier die Kritik der Bauern, des Bauernverbandes an den Plänen der Bundesregierung darauf, dass, so wie es jetzt geplant ist, Pestizide auf zu vielen Flächen verboten werden könnten. Also geplant ist von der Bundesregierung ein Verbot von Herbiziden und Insektiziden in allen Naturschutzgebieten, FFH-Gebieten und optional von den Ländern auch in den Vogelschutzgebieten. Und das sei zu viel, sagt der Bauernverband.
Man kann natürlich über Einschränkungen reden. Es gibt ja Schutzgebiete, insbesondere Naturschutzgebiete, Nationalpark, wo es einen klar definierten Schutzzweck gibt. Wenn die Regelungen für Ausbringungszeiten oder für bestimmte Wirkstoffe dem Schutzziel dieses jeweiligen Gebiets entsprechen, dann kann man ja darüber reden. Aber uns stört diese Pauschalität, zum Beispiel, dass man sämtliche Herbizide hier auskoppelt.
Der Bauernverband spricht in dem Zusammenhang sogar von einem Ackerbauverbot. Auch das geplante Verbot oder mögliche Verbot von Glyphosat wird als politische Trophäe kritisiert. Und letztlich würden die geplanten Verbote 10% der landwirtschaftlich genutzten Flächen betreffen. Das sei viel zu viel. Ein weiterer Punkt, der kritisiert wird an den Plänen der Bundesregierung, ist, dass zusätzliche Schutzgebiete speziell für Insekten geschaffen werden sollen. Und da seien die Definitionen zu grob. Also Streuobstbestände werden da genannt, artenreiches mesophiles Grünland. Das sei zu diffuse Begriffe und da könnten lokale Behörden das einfach festlegen und sich von den Landwirten, wie gesagt wird, Grünflächen aneignen. Also auch hier sehr herbe Kritik an den Plänen der Bundesregierung.
Inwieweit akzeptiert der Bauernverband denn überhaupt die Auffassung, dass die Landwirtschaft zu einem großen Teil auch für den Insektenschwund verantwortlich ist?
Ja, da sagt man schon ja, man ist dafür verantwortlich. Der Bauernverbandsgeneralsekretär, der sagt dazu Folgendes.
Wir sagen ganz klar, hier ist Handlungsbedarf, hier muss etwas passieren. Wir sind schon der Meinung, dass Landwirtschaft eben 50% der Fläche dieser Republik bewirtschaftet und natürlich auch zu der daraus erwachsenen Verantwortung für auch den Insektenschutz steht. Also gibt es gar keine Diskussion. Nur Insektenschutz in der Agrarlandschaft, das geht nur mit den Landwirten und nicht gegen die Landwirte.
Also da haben wir so ein gewisses Ja-Aber, sagen wir mal.
Noch ganz kurz, das Insektenschutzgesetz sollte ja eigentlich Mitte Dezember ins Bundeskabinett. Klappt das?
Wahrscheinlich nicht. Also Grundproblem ist hier ein Streit zwischen Umweltministerin Schulze und Landwirtschaftsministerin Klöckner. Letztere beklagt, dass die Einwände der Landwirte bei dem Gesetz eben zu wenig berücksichtigt worden wären. Da geht es um viele Kritikpunkte, die wir jetzt gerade der Bauern, die wir gerade schon angesprochen haben. Also hier hat sich offenbar die Grundsatzkritik bei der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die hat hier offenbar verfangen.
Manfred Götzke war das aus Berlin. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Es kann ein Geschenk von Freunden oder Verwandten sein oder auch eine Lieferung eines Produkts, das in China billiger verkauft wird als in Deutschland. Wenn ein Paket aus dem außereuropäischen Ausland kommt, dann wird es nicht einfach so geliefert. Der Zoll hat noch ein Wörtchen mitzureden und oft will er Geld. Der Verbrauchertipp von Leonard Amel.
Bis zu 3 Stunden Wartezeit, bis man sein Paket mitnehmen kann. Mit solch langen Schlangen sollte man beim Zoll vorsichtshalber rechnen. Oft liegt es daran, dass sich am Paket keine Rechnung und keine korrekte Inhaltsangabe befindet oder sonst in irgendeiner Form Unklarheit über den genauen Inhalt besteht, weshalb selbst kleinste Sendungen beim Zollamt in der Warteschleife landen. Ob man als Empfänger das Paket dann allerdings auch mitnehmen darf, steht auf einem anderen Blatt. Es gibt Fälle, in denen der Inhalt beschlagnahmt wird. Das kann der Fall sein bei Medizinprodukten, entflammbaren explosiven Stoffen, Waffen oder geschützten Tier- und Pflanzenarten oder bei Ware,
die prinzipiell nicht im EU-Gebiet zugelassen ist, weil sie bestimmte Qualitätskriterien nicht erfüllt,
sagt Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hier handelt es sich oft um Produkte ohne CE-Siegel, womit das Produkt nicht europäischen Standards genügt und durch den Zoll vernichtet wird. Wer gefälschte Markenware bestellt, die oft durch einen ungewöhnlich niedrigen Preis auffällt oder ein Portemonnaie aus Krokodilleder oder auch nur ein unscheinbares Holzbrett aus einer geschützten Baumart, bekommt noch zusätzlich Ärger. Abmahnkosten oder Strafgebühren können die Folge sein. Darf die Ware jedoch grundsätzlich eingeführt werden, dann kassiert der Zoll bei
Waren, die einen bestimmten Wert überschreiten, die sind natürlich mit bestimmten Zöllen belegt. Also es ist der Zoll für die eingeführten Waren, Verbrauchsteuern oder die Einfuhrumsatzsteuer, die ab einem bestimmten Warenwert anfällt.
Liegt der Warenwert unter 45 Euro, muss der Empfänger nichts zahlen. Bei kommerziellen Waren wird ab einem Wert von 150 Euro Einfuhrzoll fällig. Darunter sind nur Steuern zu bezahlen. Für Geschenke liegt die Grenze allerdings bei 700 Euro. Den Warenwert legt der Zoll fest. Wenn keine Rechnung vorhanden ist, wird der Wert geschätzt. Widerspruch ist möglich. Oliver Butler.
Fehler können natürlich bei vielen Warensendungen immer passieren, dass hier eine falsche Einschätzung getroffen wurde, dass, wenn man zum Beispiel Elektronikprodukte hat, dass man dann hier nachweisen kann, dass vielleicht so ein Produkt in Wirklichkeit nicht so teuer ist, wie ursprünglich von den Beamten angenommen. Dann würde natürlich der Wert auch heruntergesetzt werden.
Über die kostenlose Smartphone-App Zoll und Post kann man sich schon vor der Einfuhr informieren, wie hoch die Abgaben etwa sein werden. Wer diese auf die Bestellkosten addiert, stellt meist fest, dass der vermeintliche Preisvorteil bei der Auslandsbestellung gar keiner ist. Manchmal ist nicht gleich ersichtlich, aus welchem Land der Onlineshop seine Ware versendet, und im Nachhinein kann es dann teurer werden als gedacht. Darüber hinaus bietet die App Zoll und Post einen umfangreichen Suchkatalog mit den meisten für die Einfuhr erlaubten und verbotenen Waren. Der ist auch auf zoll.de zu finden. Auch die häufig angewandte Praxis, dass etwas als Geschenk deklariert wird, schützt nicht vor Zollgebühren.
Man muss aber damit rechnen, dass man da vielleicht nochmal was drauflegen muss, obwohl man eigentlich was geschenkt bekommt.
Übrigens sollte man nach Erhalt der Benachrichtigungskarte zügig zum Zollamt gehen, denn Briefe werden dort nur 7 Tage kostenpflichtig aufbewahrt, Pakete 14 Tage. Danach geht die Sendung zurück an den Absender. Eine Fristverlängerung kann man schriftlich beantragen, muss dann aber auch entsprechend mehr Lagerungsgebühren zahlen.
Mit dem Verbrauchertipp von Leonard Ameln war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Sandra Schulz erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Es geht unter anderem um die Corona-Pandemie und eine Sondersitzung der UN-Vollversammlung zum Thema Impfen.